Wie lange darf man eigentlich frohes Neues sagen? Das frage ich mich
Jetzt
jedes
nicht
Mal. Es ist
mehr.
jetzt nicht
Es
mehr?
sind 19 Tage danach, ist zu spät.
Das heißt, wenn ich jetzt unsere Hörer mit frohes Neues, meine Freunde, begrüße, wäre das blöd.
Die rollen jetzt die
Ich
Augen.
mach. Ich mach's trotzdem. Frohes Neues, Leute, Kopfkino ist zurück. Endlich. Woo! Hey, Kopfkino.
Okay.
Wir freuen uns. Also zumindest, ich freue mich. Ich glaube, du auch, Inos.
Ein
Es ist
bisschen,
das
ja.
eine Weile her.
Ja, es
Wie
ist
lange ist das her?
ja, 25. jetzt ungefähr. Also wenn die Folge rauskommt, dann eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen.
Ein
Ein
Monat, sagt man
Monat,
auch, glaube ich.
ja.
Ja, es ist eine Weile her. Wir haben eine kleine Winterpause gemacht, ein kleines Winterschläfchen. Kleiner Spoiler, wir haben natürlich nicht einfach nur Urlaub gemacht, wir haben natürlich trotzdem weiter geschafft. Aber Kopfkino war in der kleinen Winterpause. Und ich weiß, wir sind jetzt ein bisschen zu spät, aber wir wollen diese Folge nochmal rückblickend dem Kinojahr 2019 widmen, weil, das kann ich schon mal vorweg sagen, mir hat das Kinojahr ziemlich, ziemlich großen Spaß gemacht. Und deshalb, auch wenn wir jetzt ein bisschen zu spät sind, wir hatten beide jetzt noch ein bisschen die Chance, manche Filme nachzuholen, die man vielleicht noch nicht gucken konnte. Vielleicht auch nicht. Beziehungsweise wir konnten es beide ein bisschen sammeln. Beziehungsweise ich muss sie einfach begrüßen. Aber es ist ja alles auch ein bisschen hier. Ich muss mal kurz klar Schiff machen hier, mal kurz noch das Ding rüberlegen. So, Enos, hi. Ich war es nicht alleine, ich bin Yannick, du bist Enos.
Genau.
Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe diese Woche es mal wieder geschafft, dreimal ins Kino zu gehen. Das hat mich sehr gefreut.
Wow, wo warst du alles drin?
Einmal im Battle Royale, den habe ich nochmal im Kino gesehen, weil der hier so in so einem kleinen Arthouse-Kino nochmal aufgeführt wurde. Also der von
Ja.
2000 aus, ich glaube, der ist japanisch.
Der japanische Hunger Games,
Der
sagt man ja
bessere
immer.
Hunger Games, sagt man immer.
Ja.
Was auch stimmt. Dann habe ich noch Weathering with You gesehen, der neue Anime von Makoto Shinkai, der auch Your Name gemacht hat.
Your Name, sehr, sehr schön.
Ja.
Kann man empfehlen auf
Ja,
Netflix.
definitiv, schaut euch den an. Und dann habe ich gestern Abend, ich muss mich entscheiden zwischen The Lighthouse und Knives Out.
Wow.
Und ich war aber einfach nicht so in The Lighthouse-Stimmung. Der wäre auch eine Stunde später
Ja.
gestartet und das wäre 22:20 Uhr gewesen. Und ich war so müde, ich hatte nicht viel geschlafen. Dann habe ich mich für Knives Out entschieden, was die richtige Entscheidung war, weil ich hatte sehr viel Spaß.
Ja,
Ja.
ich glaube, das ist auch ein guter Film für so einen leichteren
Ich war auch
Abend.
mal wieder
Also,
alleine im Kino. Also ich konnte mich da wieder richtig schön auf den Film konzentrieren. Also nicht, dass ich ungern mit Freunden gehe, ich gehe gerne mit Freunden, aber ich war lange nicht mehr alleine im Kino, deswegen fand ich das auch mal wieder cool.
das heißt, wir können beide schon mal sagen, The Lighthouse ist ein Film, den wir beide nicht gesehen haben, der aber bei vielen Filmkritikern ganz, ganz weit oben ist. Können wir am Ende vielleicht noch darüber quatschen, welche Filme denn noch so auf unserer Liste stehen, die wir noch nachholen müssen. Also da gibt es bei mir ein
100.
paar. Ich muss aber sagen, ich war dieses Jahr, glaube ich, oder 2019, war ich, glaube ich, so oft im Kino wie noch nie.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Mit
Ja, beruflich bedingt
mit den
natürlich.
Informationen, die ich noch habe, die die anderen nicht haben.
Ich meine, wir hatten 2017 oder sowas auch ein extrem starkes Kino, ja, wir beide.
Ja, das stimmt. Das war die
Was war da?
Hochzeit.
La La Land, La La Land, Moonlight, irgendwie Arrival. Da
Ah,
ging's
ja.
echt ab
Ich
bei
weiß
uns
noch,
beiden. Da
als
ging's
wir
echt ab.
in Arrival gegangen sind, da hast du mir noch nicht vertraut, wenn so was
Das
Kinosachen
stimmt.
angeht. Da musste ich noch, mir noch meinen Stand hier hart erarbeiten.
Das ist wirklich wahr. Das war auch zu einer Zeit, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, wie sich so mein Filmkonsum, beziehungsweise wie ich Filmnews konsumiere, wie sich das geändert hat. 2017 kam Arrival raus von Denis Villeneuve, einer der besten Regisseure der Zeit, kann man glaube ich gerade sagen. Ich wusste nichts über diesen Film. Also ich wusste nicht mal, dass es den gibt. Ich wusste auch nichts viel von Denis Villeneuve. Du hast mich da reingeschleppt. Und ich glaube, das war wirklich so ein Film, da habe ich echt gemerkt, okay, der Typ hier, mein kleiner Kumpane, der hat echt Ahnung von
Ich bin
Film.
größer als du.
Ja, du bist aber deutlich jünger als ich.
Deutlich. So
Also ich
deutlich
will
nun
es hier
auch
keine,
wieder
ich will
nicht.
es keine, ich will es keine Zahlen nennen, aber hey. Nee, stimmt, du bist größer. Du bist 1,80 oder
Ja,
1,82.
1,80 bin ich groß.
Ja, ich bin 1,75. Jetzt haben wir das auch mal
Als das
geklärt.
irgendein Stalker aufschreiben möchte, dann habt ihr jetzt unsere Größen. Demnächst gehen wir noch unser Gewicht durch und dann passt das alles.
Oh, jetzt gerade nicht. Gib mir noch ein
Ich
paar
habe es tatsächlich
Monate.
geschafft, alle Weihnachtskilo wieder runterzuhauen. Ich bin sogar unter meinem Gewicht, das ich vor Weihnachten hatte. Ich hab mich richtig angestrengt und habe es geschafft.
Voll gut.
Ja,
Also,
aber genug aus dem privaten Bereich.
ja, wir kommen zu unserem Lieblingspart, den wir immer machen müssen, einfach weil es notwendig ist,
Ja,
Leute.
ja.
Den schönen Orga-Part, den übernimmt Enos.
Genau. ihr könnt uns hören auf Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer und via RSS-Feed. Und ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter und Letterboxd. Und wenn ihr uns mal ein bisschen was länger schreiben möchtet, dann könnt ihr gerne auf über die E-Mail kopfkinopodcast@gmail.com schreiben. Da sind wir natürlich für alles offen. Okay, und jetzt haben wir noch eine kleine Ankündigung. Denn ich habe das ja öfter mal gesagt, dass es da irgendwie was gibt, woran wir gerade im Hintergrund werkeln. Und das ist jetzt tatsächlich final. Vielleicht hört ihr diese Folge auch schon über den neuen Kanal, den wir jetzt mitbedienen, weil in unserem Podcast, wir haben uns mit 4001 Reviews podcastmäßig so ein bisschen verknüpft. 4001 Reviews ist eine Seite, auf der es Filmkritiken und alles Mögliche gibt, für die ich auch hin und wieder mal schreibe. Und ja.
Sehr schöne Artikel schreibst du.
Dankeschön. Und da findet ihr jetzt auch unseren Podcast. Genauer findet ihr unseren Podcast jetzt auf dem YouTube-Kanal von 4001 Reviews und auf dem Soundcloud-Kanal von 4001 Reviews und auf der Website von 4001 Reviews. Der soll in Zukunft regelmäßig da erscheinen. Wir geben alles dafür, dass das auch so klappt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir das organisieren konnten und dass meine Kollegen von 4001 Reviews da auch Bock drauf haben, uns da mit einzupacken. Genau, das als kleine Info.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr darüber. Und ja, wie gesagt, falls ihr ein neuer Hörer oder eine neue Hörerin seid, die jetzt uns über 4001 das erste Mal entdeckt hat, herzlich willkommen bei Kopfkino. Ihr bekommt hier ganz viel unqualifizierte Meinung serviert. Vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß dran, vielleicht macht ihr jetzt auch schon wieder aus, dann wünsche ich einen schönen Tag. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr dran bleibt.
Ja, gut. Ja, das ist Orga-Krag abgehakt, muss man mal machen, genau. Sage ich mal. Ist wichtig. So, ich würde sagen, wir haben uns tatsächlich auch gar nicht richtig vorgestellt, was wir überhaupt machen. Wir sind Kopfkino natürlich, Film- und Serienmagazin. Und heute geht es um die besten Filme 2019. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich war von dem Film ja, das ist immer so ein Gefühl, das man hat, finde ich. Also ich kann jetzt nicht anhand von ganz, ganz vielen Filmen belegen, dass mir das Spaß macht. Also ich kann es schon belegen anhand meiner Filmliste, die ich jetzt so habe. Mhm. Aber vom Gefühl her, muss ich sagen, fand ich das Filmjahr 2019, ich glaube nach dem etwas schwächeren Jahr 2018, meiner Meinung nach, wieder richtig gut. Wie war es bei dir?
Ich stimme dir da komplett zu. Ich finde vor allem gegen Ende des Jahres, oder was heißt gegen Ende, sagen wir so ab nach der Sommerflaute, da kamen nochmal solche Brocken raus, dass du dir einfach gedacht hast, Alter, was geht denn hier gerade? Wo holt ihr die ganzen geilen Filme her?
Ich weiß noch, wir hatten noch eine Sendung, die das beste Halbjahr, irgendwie die besten Filme des ersten Halbjahres besprechen. So, und da haben wir auch schon, habe ich zumindest gesagt, ich finde es ein bisschen mau. Mhm. Also wir hatten beide so ein paar Filme, die wir auf die Top-Liste gepackt haben, auch ein paar Filme auf die Flop. Mhm. Aber so die großen Dinger haben irgendwie gefehlt. Und was dann ab Juli oder ab August mit, keine Ahnung, zum Beispiel Once Upon a Time alles abgeliefert wurde, bis jetzt im Dezember rein, wirklich bis zum letzten Tag, ist geil.
Das ist schon heftig. Das ist, also ich freue mich sehr darüber, weil auch ich habe das Gefühl, es war auch so eine in den letzten Jahren eine sehr große Bandbreite. Also vom Blockbuster bis hin zu mega kleinem Nischenprojekt, da waren überall gute Filme mit dabei. Und was wir vielleicht noch sagen müssen vorab, wir orientieren uns an den deutschen Kino-Releases. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel fragt, warum ist Knives Out nicht drin, der kam in Deutschland leider erst am 2. Januar raus, deswegen kommt er leider nicht in die Liste mit rein. Aber vielleicht ja 2020.
Ja, kann man eben schon mal sagen. Er könnte, ist ein heißer Kandidat, für die nächste Liste. Ja. Oder zumindest für die beste Halbjahresliste. Ja. Wir machen es jetzt wie folgt. Wir haben uns beide hingehockt, jeder hat ein bisschen sein Filmjahr Revue passieren lassen und wir haben auf Letterboxd, wo ihr uns wirklich sehr, sehr gerne folgen könnt, haben wir eine Liste erstellt, jeder unabhängig voneinander, einmal die besten Filme des Jahres von mir und einmal die besten Filme des Jahres von Enos. Ich habe mir, glaube ich, 14 Filme rausgesucht, du hast 12, wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
12 oder 13.
Ja. Was wir aber machen werden, weil wir auch nur begrenzt Zeit haben, beziehungsweise auch euch nicht zu viel zumuten wollen, werden wir jetzt unsere Top 8 vorstellen. Die ersten vier im Schnelldurchlauf und dann mit ein bisschen mehr Augenmerk auf die jeweiligen Top 4. Dass einfach die Filme, die uns dieses Jahr wirklich so sehr begeistert haben, ein bisschen mehr Zeit bekommen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es Doppelungen gibt. Ist dann auch ganz cool, dann quatscht man einfach dann da über diesen Film.
Genau. Dann gucken wir mal, wie sich das so ergibt, das Gespräch.
Ja, also mir tut schon fast leid, die ganzen Filme, die nach der 8 kommen, jetzt außen vor zu lassen. Aber wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, was das ist, gerne auf Letterboxd
Genau.
Kopfkino Podcast oder Kopfkino Horaz heißt mir da, glaube ich, noch. Folgen Letterboxd übrigens mit Letter, wieder Brief, Box und dann auch ein D dran. Genau, ich würde sagen, Enos, ich überlasse dir mal den Vorrang. Was ist auf deiner 8?
Auf meiner 8 ist The Favorite. Der ist in den USA 2018 erschienen, aber in Deutschland halt, ich glaube, Januar 2019. Da habe ich tatsächlich noch in Hamburg gewohnt, als ich den geguckt habe. Das fand ich sehr faszinierend, dass ich dann so gesehen habe, wie krass ich wieder rumgejumpt bin im letzten Jahr. Genau, The Favorite. Regie hat Yorgos Lanthimos, keine Ahnung, geführt. Drehbuch ist von Deborah Davis und Tony McNamara und die Kamera von Robbie Ryan. Die Hauptrollen übernehmen Emma Stone, Olivia Colman, die dafür auch einen Oscar bekommen hat, als beste, war das Hauptdarstellerin, ich glaube ja, und Rachel Weisz, die übrigens mit Daniel Craig zusammen ist. Das wusste ich gar nicht, das habe ich diese Woche erfahren, das fand ich sehr faszinierend. Genau, und in The Favourite geht es um Königin Anne, also die England mal regiert hat, und um Lady Sarah, die im Hintergrund so ein bisschen die Regierungsgeschäfte, was heißt ein bisschen, fast komplett die Regierungsgeschäfte gelenkt hat und praktisch eine enge Vertraute von Königin Anne war, die ein bisschen verrückt und kränklich war. Und Lady Sarah holt dann halt ihre, ich glaube, Cousine ist es, Abigail an den Hof und dadurch beginnt dann halt dieses Machtgefüge ein bisschen zu wackeln und alles stellt sich so ein bisschen auf den Kopf, weil Abigail sich auch versucht, bei Königin Anne anzubiedern und sowas und dadurch ergibt sich dann halt ein schöner Machtkampf im Grunde. Und warum ich diesen Film so toll fand, also erstmal durch die Bank weg, krasse Schauspielleistungen von den drei Hauptdarstellerinnen im Grunde, also Emma Stone, Olivia Colman und Rachel Weisz. Das war wirklich krass, wie die da gespielt haben. Dieser Machtkampf, der war einfach so schön inszeniert an diesem Hof und diese Charaktere, die waren alle so schrullig und ganz merkwürdig, also dieser Blick auf die Monarchie, das ist natürlich alles mega krass überspitzt, aber irgendwie auch einen wahren Kern und das fand ich super cool. Und die Sets und Kostüme, die fand ich eben so schön und so, die waren so toll anzusehen die ganze Zeit. Und das Ende des Films, das gibt dem Ganzen nochmal irgendwie so einen ganz ekligen, bitteren Twist, was man zu dem, was man vorher gesehen hat. Und das hat mir auch extrem gefallen.
Ich muss auch sagen, mir den Film habe ich noch nicht gesehen.
Ja.
Den habe ich im Kino, hab ich im Kino verpasst.
Das ist
Er ist
okay.
aber jetzt auf Sky, glaube ich,
Ja,
draußen.
dann auf jeden Fall anschauen.
Aber ja, ich will den eigentlich im O-Ton angucken. Muss ich
Gibt's ja
gucken,
noch nicht.
ob ich. Ja, das Ding ist halt, wenn es keine Untertitel gibt und die da nur britisch-englisch reden, dann wird es schwierig bei mir.
Ja, okay. Ja, stimmt. Da gibt's bei
Deswegen.
Sky immer die
Aber
Problematik.
ja, aber der Film. Ist auf jeden Fall bei mir.
Ja.
Ich habe nur eine Überlegung. Mach doch am besten einfach du jetzt hier deine 8 bis 4 und dann mache ich mal 8 bis 4.
Okay, das kann ich auch gerne machen. Du kannst ja hin und wieder, damit nicht nur so ein Monolog ist, mal einen Kommentar
Ja, natürlich. Ich versuch's.
reinschneiden. Okay, dann bin ich jetzt bei meinem Platz 7 und das ist Us, beziehungsweise Wir, von Jordan Peele. Er hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben und die Kamera ist von Mike Gyulakis. In den Hauptrollen Lupita Nyong'o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph und Evan Alex und Elizabeth Moss. Und ohne zu viel zu verraten, es geht um einen Familienurlaub oder den Familienurlaub der Wilsons. Und während dieses Urlaubs werden sie von ihren Doppelgängern heimgesucht, die offensichtlich keine guten Intentionen haben. Und
Ja, also ich habe den Film geliebt, kann ich schon mal
ja,
sagen.
der Film war auch einfach genial. Also was vor allem an diesem Film genial war, weil wo jedem schon klar war, dass sie keine Oscar-Nominierung dafür bekommt, aber Lupita Nyong'o in dieser Doppelrolle. Das war so, also ich schwöre dir, das war so genial. Die hat das so gut gespielt und ihr Charakter war auch so gut geschrieben und es hat so Bock gemacht, der die ganze Zeit zuzugucken.
Wie zum Teufel konnte man da dafür nicht mal eine Nominierung bekommen?
Ja,
Ich
das
verstehe
frage ich
das
mich
wirklich
auch.
nicht.
Also das
Das
ist
sind
halt
immer
immer
diese
so. Das war ja
Horrorfilme.
auch mit Toni Collette in Hereditary so, dass die keine
Ja.
Nominierung dafür bekommen hat, das regt mich auch immer noch auf.
Ich verstehe es auch nicht.
Dass Horror von der Academy immer schön übersehen wird, das finde ich immer ein bisschen schade. Aber die ganze Filmwelt weiß, dass Lupita Nyong'o da was Unglaubliches abgeliefert hat. Ich
Ja.
fand das auch schön, dass dieser Film, der hatte zwar auf jeden Fall so diese Horrorelemente, aber der war auch angenehm lustig zwischendurch.
Eine Prise Humor
Mit
war drin.
einer gewaltigen Prise Humor. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was mir aber vor allem an dem Film gefallen hat, neben dem fantastischen Soundtrack, war, dass diese Geschichte und das Ende der Geschichte so viele Deutungsebenen hat. Also du kannst da, glaube ich, dich eine Woche hinsetzen und findest jeden Tag irgendwie eine neue Deutungsebene für diesen Film. Und ich mag das gerne, wenn man da so viel reininterpretieren kann und der Film einem gar nicht unbedingt so eine klare Lösung oder eine klare Botschaft mitgibt. Das haben ja auch viele kritisiert, dass es da irgendwie nicht so klar kommuniziert ist, was Jordan Peele eigentlich sagen möchte. Aber das, finde ich, muss es ja auch gar nicht unbedingt.
Das wollte ich gerade sagen, der kam nämlich nicht bei allen gut an. Ja. Also irgendwie bei vielen Film-Channels, denen ich folge, die konnten mit dem nichts anfangen. Ich kann es aber nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil, keine Ahnung, ich war da drin und war von der ersten Einstellung von diesem Hasen.
Mit den Hasen und dann dieser Song
halt dazu. Und dann der Song war ich schon, weil das macht bei mir bei Filmen ganz, ganz viel aus, wenn irgendwie das ein bisschen außergewöhnlich ist. Und dieses Lied mit dieser Einstellung ist halt mal außergewöhnlich, weil du blickst einfach erstmal nicht, wieso zeigt der mir jetzt hier Hasen mit so einer komischen Musik? Und gegen Ende passiert etwas, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber dieser Twist oder dieses Ende hat mich so lange beschäftigt, weil ich dadurch den ganzen Film anders nochmal im Kopf durchgegangen habe. Mhm. Und ich freue mich, den nochmal anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall.
Und genau diese kleinen Kleinigkeiten dann zu erkennen, irgendwie, diese Fährten, die gelegt werden oder sowas.
Ja.
Also Jordan Peele, mach weiter so.
Ja, definitiv. Also ich kann dir da nur zustimmen. Ich glaube, das ist ein Film, der bietet sich extrem an für so einen Rewatch, weil man dann einfach noch so viele Sachen entdeckt, die man vorher einfach nicht gesehen hat oder nicht sehen konnte, weil man Wissen halt einfach noch nicht hatte.
Mhm.
Genau. Ja, aber das war dann mein Platz, oh Gott, 7. Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 6. Und das ist direkt der nächste Horrorfilm, nämlich Midsommar. Ich weiß gar nicht mehr, hattest du den auch gesehen?
Wir haben eine ganze Folge drüber gemacht, mein Freund.
Tatsächlich, stimmt, sorry. ich war mir gerade nicht mehr sicher, weil irgendwie in meinem Freundeskreis waren so viele, die ihn nicht gesehen haben. Deswegen habe ich dich da leider mit reingepackt gerade schon.
Doch, der ist bei mir, der kommt bei mir auch noch weiter vorne.
Midsommar von Ari Aster, hat auch das Drehbuch geschrieben, Kamera von Pavel Pogorzelski, so. in Hauptrollen Florence Pugh, so wird es, glaube ich, ausgesprochen, Jack Rayner, Wilhelm Blomgren, William Jackson Harper und Will Poulter. Und es geht darum, dass Danny und Christian, die sind ein Paar, und gemeinsam mit ihren Freunden werden sie von einem schwedischen Austauschstudenten zu einem traditionellen schwedischen Festival eingeladen, was irgendwie, was weiß, alle 100 Jahre oder alle 99 Jahre nur stattfindet. Ich weiß gerade nicht mehr genau.
Selten.
Sehr, sehr selten. Und sehr, sehr weit weg von der Zivilisation. Und dieses Festival entpuppt sich dann halt schnell als ein richtiger Horrortrip. In mehreren Versionen. Oh,
macht einen so fertig.
Und erstmal ist mir in diesem Film erst bewusst geworden, was für eine krasse Schauspielerin Florence Pugh eigentlich ist. Ich freue mich auch schon
die
mega
ich
darauf,
davor gar nicht.
Sie in Little Women zu sehen. Ich kannte sie vorher aus irgendeinem Film, ich weiß aber nicht mehr aus welchem.
Ich kann mich an keinen Film erinnern, sie war für mich ein unbeschriebenes Blatt.
Mhm.
Und hat aber in dem Film, hat sie mich halt komplett gekriegt irgendwie. Also klar ist sie, die ist die Hauptfigur, aber was sie da abgeliefert hat, allen Facetten irgendwie von was für eine Entwicklung sie durchmacht sozusagen, von purer Panik zu einer Einstellung am Ende, die echt, ich hab mir mal das Drehbuch durchgelesen, die letzte Seite, wie Ari Aster das niedergeschrieben hat, das würde ich dir echt mal ans Herz legen und allen anderen, die sich auch ein bisschen fürs Drehbuch, für Drehbücher interessieren. Das ist schon, also der Typ kann gut schreiben und sie hat es perfekt umgesetzt,
das
wie
er
es geschrieben hat und wie sie es dann dargestellt hat. Geil. Aber wenn ihr wissen wollt, wie wir Midsommar so empfunden haben, hört euch doch gerne unsere Ari Aster-Folge an.
Stimmt.
Die ist sehr schön geworden.
Genau.
Die ist sehr, sehr schön geworden.
Genau. Das zu Florence Pugh. ich fand halt, dass dieser Film einfach ein richtig schöner, schrecklicher Drogentrip war. Das fand ich genial. Und ich mochte das ja schon bei Hereditary so, dass Ari Aster im Grunde dieses Drama, dieses Familiendrama mit Horror verbunden hat und dass man das hier zu so einem Beziehungsdrama mit Horrorelementen im Grunde macht. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Color Grading, das fand ich geil. Das ist alles so, es sah alles so schön aus. Es war alles so hell und leuchtend und der Horror war eigentlich, der war nie versteckt. Der war so direkt vor deiner Nase irgendwie. Und das Böse. Und
die Hintergründe.
Oh. Ja.
Und da bewegen sich Dinge. Oh,
das Böse im Film, das war halt einfach ich kann immer noch nicht so klar sagen, wer jetzt wirklich der Antagonist dieser Geschichte ist.
Das stimmt.
Das mag ich halt, dass das so grau ist. Das ist ja ähnlich wie bei Us auch, dass man das auch nicht so klar sagen kann, wer da wirklich jetzt die böse Person ist. Und genau, deswegen möchte ich Midsommar oder habe ich Midsommar mit auf meine Liste gepackt.
Sehr verdient.
Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Platz, den ich noch schnell hier abfrühstücken werde. Dann habe ich hoffentlich nur noch vier übrig. Rocketman Regie von Dexter Fletcher, Drehbuch von Lee Hall, Kamera von George Richmond und auch hier wieder muss ich die Kostüme erwähnen, weil die so schön am Original dran waren, von Julian Day. In den Hauptrollen Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden und Bryce Dallas Howard. Und das ist im Grunde die Lebensgeschichte von Elton John, aber auf eine sehr fantastische, surreale Weise erzählt, so eine märchenhafte Weise. Ich fand diesen Film so geil, dass ich bin wieder komplett im Soundtrack drin. Ich war gestern bei einem Elektronikhändler meines Vertrauens und stand da vorm Regal und hatte die Wahl zwischen einer der normalen Blu-ray, die wesentlich billiger war, oder dem Steelbook. Und dann habe ich mir gedacht,
du hast dir echt Rocketman geholt?
Ich gönne mir ja sonst nichts. Nimm dir doch einfach mal das Steelbook mit. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gucke den heute auch nochmal an. Weil ich habe so Bock auf diesen Film einfach wieder. Ich fand,
ich habe alleine Bock drauf, weil eben die Musik von
der
Elton
Musik,
John ist.
Genau, diese Musik ist so schön eingearbeitet. Ich finde, das ist so eine, also bei, man muss den Vergleich einfach ziehen. Das macht auch jeder. Ich kann da nichts dafür. Ich bin auch ein Opfer der Allgemeinheit. Und man zieht den Vergleich zu Bohemian Rhapsody, weil die relativ schnell nacheinander rauskam. Also innerhalb von einem Jahr kamen die, glaube ich, beide raus. Und es sind beide große Musiker, die da behandelt werden, beziehungsweise Bands. Und ich fand den Ansatz, den Rocketman halt verfolgt hat, viel, viel sinniger und besser für die Musik. Weil das war halt so super fantasievoll umgesetzt. Da kommen Szenen drin vor, die können nicht real sein. So, weil du da einfach so zum Beispiel Sachen schweben durch die Luft oder sowas. Oder noch viele andere Dinge, die ich jetzt nicht so erzählen möchte. Und diesen fantasievollen Ansatz, den fand ich einfach viel passender für die Musik und für die Person Elton John. Und warum ich den Film auch noch so toll finde, ist, Taron Egerton, den kennt man ja eigentlich nur aus Kingsman. Und da ist ja dieser krasse Agent halt. Und der zeigt in diesem Film halt, dass er noch so, so viel mehr kann, als nur so der lustige Agent mit einem coolen One-Liner. Das fand ich sehr, sehr toll. Ich fand die Geschichte sehr rührend. Und ich sage es jetzt einfach, ich weiß, man muss Filme nicht so vergleichen, aber ich finde, der hat mich mehr gepackt als Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody habe ich zum Ende geweint, muss ich zugeben, aber
wegen der Musik.
Aber im Nachhinein, Bohemian Rhapsody habe ich nicht mehr dran gedacht. Und wie viele Monate später ist das jetzt? Bestimmt ein halbes Jahr, wenn nicht sogar mehr, denke ich immer noch an Rocketman. Und deswegen ist er bei mir definitiv noch in der Liste drin.
Das macht einen Film auch aus, also wo man, wenn man, also zumindest einer aus der Top-Liste, wenn man lange über diesen Film nachdenkt. Oh. Ja, ich habe den noch nicht gesehen, ich warte sehnsüchtig, dass der auf Sky oder
Amazon Prime oder so mal. Wenn wir es tatsächlich mal schaffen, uns zu treffen, dann kannst du ihn hier gucken.
Ja, werde ich wahrscheinlich dann mal machen oder Battle Royale oder irgendwas. Genau. Aber cool, danke dann für deine vier Filme. Jetzt mache ich mal meine, würde ich mal sagen, ganz frech. So. Wie gesagt, es tut mir echt weh, diese nicht zu nennen, die ich noch auf der Liste habe, aber ich fange mit einem Film an, mit dem ich nicht gerechnet habe, dass der auf der Liste ist oder sein wird. Es ist Avengers Endgame, packe ich auf die 8, einfach weil er mich beim zweiten Mal so dermaßen irgendwie, also ja, wir kennen die Geschichte langsam jetzt, meine erste Sichtung von Avengers Endgame in der Mitternachtsvorstellung war nicht meins, aber die zweite, die ich dann 2-3 Wochen später irgendwie mittags um 3 mir angeguckt habe, da hat es mich dann komplett umgerissen, habe ich auch geweint. Und je öfter ich über diesen Film dann nachgedacht habe, desto mehr hat er mir gefallen. Deswegen ist auf meiner 8. Auf meiner 7 ist auch ein Film, da weiß ich, der hat bei dir nicht so ganz funktioniert. Bei mir aber dann doch relativ sehr gut, nämlich Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, den 9. Film von Quentin Tarantino. Auch, sag ich mal, ein schwieriger Film, weil man lange nicht weiß, in welche Richtung dieser Film geht und man einfach nur denkt, was erzählt er mir eigentlich, und er erzählt lange auch gar nichts. Man sieht einfach nur schöne Bilder. Mir hat das aber sehr, sehr großen Spaß gemacht. Erstmal irgendwie hier Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zusammen zu sehen, dann wie die beiden zusammen agieren, harmonieren als Freunde. Natürlich dann das große Finale, in der das alles zusammenkommt. Also ich kann gut verstehen, dass man mit dem Film nicht viel anfangen kann, beziehungsweise dass es einem nicht so gepackt hat. Bei mir war es aber so. Deswegen ist auf meiner
Ja.
7. Bei meiner 6 ist Us. Da haben wir vorhin schon drüber geredet. Der hat es bei mir ganz weit vorne geschafft. Den habe ich im April angeguckt. Und wusste da schon, er wird auf meiner Top-Liste landen.
Ja.
Und da ist er ja. Die Nummer 6 kriegt er. Platz 5 auch ein Film, über den ich schon lange geredet habe, auch gesagt habe, dass der wahrscheinlich in meiner Top-Liste erscheinen wird, und das ist Mid-90s.
Ja.
Das Regiedebüt von Jonah Hill, dieser Skate-Film von einem Jungen, ich muss mal gucken, wie der Junge heißt es. Also
Ja, ich kann nachgucken, dann kannst du weitererzählen.
ja, ich glaube, er heißt Stevie im Film, aber ich kann jetzt nicht mal sagen, wie er wirklich heißt. Es ist ein
Red weiter und
relativ,
ich
es ist ein
suche.
sehr, genau, er ist ein sehr junger Schauspieler, der eben in den 90ern aufwächst in L.A., keinen Halt findet zu Hause, mit seinem Bruder nicht klarkommt, mit seinem älteren Bruder. Seine Mom hat ständig Männerbesuch, kann sich nicht so richtig um ihn kümmern, und er findet ein bisschen Anschluss in einer Skate-Clique und erlebt so gesagt einen langen Sommer, in dem halt wirklich alles passiert. Und ich habe das schon mal erzählt, ich erzähle es mal wieder gerne. Ich glaube, der Film wirkt bei mir auch so sehr, weil ich eben früher in einer ähnlichen Skater-Clique war. Also ich kann das, alles, was er erlebt hat, kann ich, nicht zu komplett allem, aber sehr vielen irgendwie sehr fühlen.
Ja.
Und deswegen hat der ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen eingenommen. Ich finde, der hat einen großartigen Soundtrack, der sieht so schön aus. Und das als Regiedebüt von Jonah Hill, den wir eigentlich bisher nur als Schauspieler gekannt haben, klar, aber vor allem halt durch so Rollen wie Superbad, und der sich aber immer wieder gesteigert hat, dann in Wolf of Wall Street mitgespielt hat, in Moneyball, weiß gar nicht, wo er noch sonst mitgespielt hat. Boah, der spielt ja gerade irgendwo in irgendeinem Film mit, ich weiß
Er
gerade
hat
nicht.
auch hier diese Netflix-Serie mitgemacht, Maniac.
Genau, also der macht sich extrem, und ich bin gespannt, was noch kommt.
Ja,
Das ist mein Platz 5, ich mach mal Platz
der
4.
Junge heißt im Film
Ja?
Stevie und in echt heißt der Sunny Suljic, wahrscheinlich wird es
Ja,
ausgesprochen.
ein unbeschriebenes Blatt, kann man, glaube ich,
Genau.
sagen. Aber sehr cool. Ich bin gespannt, was der noch so liefert. Ich würde auch ganz kurz meinen vierten Platz machen, weil über den wir schon gequatscht haben, dann habe ich den einfach schon mal weg. Das ist nämlich Midsommar. Der ist bei mir noch weiter vorne eingestuft, einfach weil ich im Film ganz, ganz viele Emotionen durchgelebt habe. Das war immer von, ich kann gerade nicht mehr hingucken, bis zu ich muss hingucken, weil es so schön ist. War sehr, sehr emotional. Da kam auch nicht bei allen gut an. Kann ich nur bedingt nachvollziehen, aber natürlich, Meinungen sind unterschiedlich.
Klar.
Bei mir ist er ganz weit vorne. Und ist ein Film, da weiß ich nicht genau, wie oft ich ihn nochmal angucken werde, weil er einen schon ziemlich fertig macht. Aber trotzdem, auf Platz 4, Midsommar.
Okay. So, ich glaube, wir haben bei unseren Top 4 haben wir zumindest zwei Überschneidungen, kann ich mir gut vorstellen. Also ich weiß, dass
Ich
wir
glaube nicht.
doch. Also
Einen
wenn du deine
vielleicht.
Letterboxd-Liste hast, hey, hast du meinen Platz 1 nicht drin gehabt? Ich habe irgendwie fest, ich hatte irgendwie im Kopf, dass du den mit drin hast.
Ich hatte den da, ich habe, wir machen es gerade spannend. Ich hatte deinen Platz, habe ich drin, aber er ist leider auf Platz 10 gelandet.
Echt? Mein Platz 1 ist bei dir auf Platz 10 gerutscht?
Der war aber nie auf Platz 1 bei mir.
Nee, nicht auf Platz 1. Auch richtig geil, das Gespräch gerade für alle anderen. Ja, okay. Ja, okay, dann wird es ja tatsächlich doch noch ein bisschen spannend. Gut, weil mein Platz 4 ist bei dir, glaube ich, relativ weit oben. Wir können das gerne so machen, dass wir den jetzt schon besprechen.
Sehr gerne,
Und
ja.
dann streichen wir den praktisch bei dir raus.
Ja,
Also,
aber ich will aber betonen, dass bei mir auf Platz 1 ist
ja,
dann.
der Film, um den es gerade geht, ist Marriage Story von Noah Baumbach, Regie und Drehbuch.
Baumbeck.
Baumbach, sorry.
Na, ist gut.
Kamera von Robbie Ryan. Hatten wir den Namen nicht vorhin schon mal? Das ist bestimmt, warte, das muss ich gerade ganz kurz
Du
nachgucken.
hast sehr, sehr viele Namen
Ja,
genannt vorhin,
tatsächlich. Robbie Ryan hat
wo
auch
ich mal kurz
bei
abgeschaltet habe.
The Favourite Regie geführt. Ach, nicht
Ja, da
Regie,
wusste ich
Kamera,
schon.
sorry.
Ah.
Und in den Hauptrollen Adam Driver, Scarlett Johansson und Laura Dern. Möchtest du kurz, also das ist mein Platz 4 und Yannicks
Ja.
1. Möchtest
Ja,
du ganz kurz
also
sagen, worum es in diesem
Wahnsinn.
Film geht? In einem
Sehr
Satz.
gerne. Ja, also eigentlich ist es ein Scheidungsdrama zweier Personen, die sich eigentlich noch lieben. Und Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wieso wirkt das so echt und so schmerzhaft, bis ich danach erfahren habe, dass der so ein bisschen, der Noah Baumbach, so ein bisschen seine eigene Ehe damit irgendwie so ein
Ja,
bisschen niedergeschrieben hat.
genau.
Und dadurch macht es auch so ein bisschen Sinn. Weil es ist so ein Film, du guckst ihn an. Ich mag die Filme, ich habe nicht viele Filme von diesem Herr Baumbach gesehen, aber eben The Meyerowitz-Stories mit Adam Sandler und jetzt eben Marriage Story. Und ich finde erstmal, seine Filme sehen wahnsinnig schön aus, weil die so einen natürlichen Look haben. Es ist irgendwie nicht Hollywood-mäßig alles hochglanzen und auch mal ein bisschen so eine abgefuckte Bude oder da ist was und da ist was. Und er erzählt sehr schön. Er erzählt sehr, sehr schön und der Film tut wirklich weh.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde, was mir in dem Film auch besonders gefallen hat, ist, du hast ja gerade gesagt, dass es um eine Scheidung geht von zwei Personen, die sich eigentlich noch lieben. Und ich finde es halt besonders schön, dass dieser Film auch zeigt, dass manchmal so diese Liebe einfach nicht reicht, um zwei Personen, die eigentlich nicht zueinander passen, zusammenzuhalten. Und diesen Aspekt, den fand ich so schön. Und zum Beispiel auch die Dialoge, die waren generell ultimativ genial, oder Monologe auch. Also zum Beispiel, als Scarlett Johansson da bei Laura Dern, also Laura Dern ist die Scheidungsanwältin von Scarlett Johansson, und als sie dann da bei ihrem Büro sitzt und dann erstmal einfach nur erzählt die ganze Zeit und erzählt, wie sie sich kennengelernt haben und wie sich das dann aber immer weiter entwickelt und man dann versteht, warum sie nicht mehr mit Adam Driver zusammen sein kann. Dieser Monolog, den fand ich genial, oder halt dieser Monolog, den Dialog, den logischerweise jeder kennt, diese Streitszene zwischen Adam Driver und Scarlett Johansson. Das hat sich so echt angefühlt, weil wie oft passiert das, dass man sich mit jemandem streitet und dann sagt man Sachen, über die denkt man nicht nach, die kommen halt einfach raus. Und dann denkt man sich nachher, ich habe gerade so schlimme Sachen gesagt und eigentlich meinte ich das gar nicht so, aber irgendwie habe ich es in dem Moment doch so gemeint. Und das fand ich einfach, das hat sich dadurch so nahbar und so echt angefühlt.
Ich habe noch eine Szene, die mich richtig gecatcht hat. Also neben denen, den du gesagt hast. Die erste übrigens mit Scarlett Johansson und der Anwältin war eine Plansequenz. Das fand ich super
Ja,
cool.
stimmt.
Das ist einfach ganz lange nur draufgehalten. Wenn sie ins Bad geht, bleibt die
Dann,
Kamera einfach nur auf der Tür.
ja.
Du hörst sie nur im Hintergrund und dann kommt sie wieder rein. Also ich fand das irgendwie, der Film ist besonders. Aber eine Szene, die hat mich so umgehauen und das hat mir wieder gezeigt. Und beziehungsweise da bin ich in deinen Fanclub
Den Adam
eingestiegen, den
Driver
Adam
Fanclub. Ja.
als er gesungen hat, als er das Lied gesungen hat in der Bar. Also erstmal wusste ich nicht mal, dass er singen kann. Zweitens kann ich das Lied nicht. Aber wie er das gesungen hat, mit den ganzen Schmerzen in seinen Augen, ich glaube, das Lied heißt Being Alive. Ich habe mir danach auch noch ganz, ganz häufig angehört. Also ich war, keine Ahnung, ich habe den Film am 23. Dezember angeguckt. Der kam relativ am Ende des Jahres raus. Und ich
Genau.
habe schon mit dem Film ja abgeschlossen und dachte, okay, geiles Filmjahr, alles cool, hatte so ein bisschen meine Highlights. Und dann kam Marriage Story und hat mich so weggeblasen. Ich habe dir dann auch geschrieben, ich bin fix und fertig irgendwie. Und deswegen wünsche ich mir, dass dieser Film alle Preise bekommt, für die er nominiert ist.
Ja, ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Und ich möchte noch eine Szene hinzufügen. Und dann können wir das Kapitel Marriage Story für diesen Podcast zumachen. Die Szene ganz, Spoiler, die Szene ganz zum Schluss,
Dicker Spoiler.
wo er neben seinem Sohn sitzt, oder die Szene, in der er neben seinem Sohn sitzt und dann den Brief liest. Und ich glaube, da liest er, also das Ende vom Brief, das hat man, glaube ich, am Anfang des Films nicht gehört. Was Scarlett Johansson da über ihn noch
Das weiß
sagt.
ich
Ich
gerade gar nicht.
meine, man hat es am Anfang vom Film nicht gehört, bei diesem Voice-Over-Ding. Und als er dann einfach so, so anfängt zu weinen oder das zurückhält, weil er gerade neben seinem Sohn sitzt und so. Und das ist so ein bittersüßes Ende für diese Geschichte. Und das ist so ein Ende, mit dem kann man den Film richtig schön verlassen, finde ich.
Aber was für eine geile Idee überhaupt, so den Film zu starten.
Ja.
Diese Exposition bedeutet ja oftmals einfach die Charaktere darzustellen, klarzumachen, wer steht für was, bla, was ist
Ja.
das Setting. Und die Idee, dass die beiden sich gegenseitig beschreiben in einem Brief vor dem Scheidungsanwalt, mega.
Ja.
Und dann dazu noch die Musik von Randy Newman, der übrigens auch Toy Story gemacht hat.
Ja.
Es ist für mich eine richtig, richtig gute Idee,
Ja.
muss ich wirklich sagen. Hat mich direkt reingezogen.
Also, das war mein Platz 4
Marriage Story. Mein Platz
und
1.
Yannick's 1. Okay,
Ja.
wer möchtest du fortfahren mit
Ja, sehr
deiner
gerne.
4,
Meine
beziehungsweise?
genau, meine 4 ist ja Midsommar, die habe ich ja schon gesagt. Da muss ich nicht mehr viel zu erzählen, deswegen mache ich direkt weiter mit der 3 bei mir. Und das ist der Hammer, das ist nämlich auch wieder ein Netflix-Film. Ich habe 2 Netflix-Filme in meiner Top-Liste. Und es ist überraschend Irishman geworden.
Ja.
Weil, und das sage ich immer wieder, ich gehe bei Filmen ganz, ganz viel über Emotionen. Erreicht mich ein Film? Wie erreicht mich ein Film? Es gibt ja verschiedene Arten von Emotionen, die man ansprechen kann. Und The Irishman hat mich gegen Ende dermaßen gepackt. Es ist so ein Film, der ist 3,5 Stunden lang, und was ich gehasst habe während der Zeit, als rausgekommen ist, diese ganzen Sachen, das beim 3,5-Stunden-Film kann ich nicht angucken, ist zu lang. Ich denke mir, Leute.
Auch immer diese Bilder dann so wie man Irishman am besten in 3 Teile aufteilen kann oder so.
Ja, ich könnte da ausrasten. Leute, konzentriert euch doch mal, versucht euch mal 3,5 Stunden zu konzentrieren. Wenn ihr das nicht mehr könnt, dann ist es nicht die Schuld des Films, sondern es ist eure Schuld. Deswegen muss ich da Martin Scorsese auch in Schutz nehmen, auch wenn es ihn nicht interessiert, dass ich ihn in Schutz nehme. Aber es ist ja eigentlich ein Mafia-Epos mal wieder von Martin Scorsese. Wir können sagen, okay, reicht jetzt langsam. Es wirkt aber für mich wie so ein ganz krasses Abschiednehmen von so einem Genre irgendwie. Der Film hat seine Schwächen, die will ich gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Also ich finde auch teilweise das CGI hat mich ein bisschen rausgerissen, gerade wenn Robert De Niro als mit einem jungen Gesicht jemanden vermöbelt, aber du siehst, das ist wirklich einfach komisch, wie er da irgendwie ganz komisch draufschlägt, und es wirkt einfach nicht richtig. Aber er erzählt irgendwie so eine ganz, ganz ganz große Geschichte zwischen, da geht es um Freundschaft, es geht um ein bisschen um Verrat, es geht um so viel, und schlussendlich geht es ums Älterwerden. Und ich habe immer die Frage gestellt bei solchen Mafia-Filmen, ich weiß nicht, ob das der Part, der 3 behandelt ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber das fand ich bei Irishman so spannend. Es geht auch so ein bisschen darum, was ist, wenn all der Rauch weg ist? Wenn du dein ganzes Leben lang gelebt hast, du hast Fehler gemacht, du hast Leute umgebracht, du hast diese Entscheidung getroffen. Was ist, wenn du alt bist? Wie blickst du darauf zurück? Wie geht's dir? Bist du alleine? Was ist da passiert? Und darum geht's in dem letzten, keine Ahnung, ich würde nicht sagen Drittel, aber ein ganz gutes Stück. Und das hat mir so echt ein bisschen das Herz zerrissen. Und deswegen packe ich nochmal eine 3. Weil er kriegt viel Hate ab, und das finde ich ein bisschen.
Ich habe tatsächlich, ich muss leider sagen, ich habe den komplett vergessen. So.
Das ist kein gutes Zeichen.
Das ist kein gutes Zeichen. Ich fand den, glaube ich, auch nicht so gut wie alle anderen.
Aber es fanden nicht alle gut, muss man echt sagen. Der spaltet echt die Meinung. Da
gab es doch auch viel dieses Jahr. Ja. Da gab es viel Meinungsspalterei. So.
Das stimmt.
Ja, aber ich kann nachvollziehen, warum du den auf deine Liste gepackt hast. Vor allem, weil du hast ja so gesagt, es war wie so der Abschied von diesem Genre und auch von den Schauspielern, die in diesem Genre so in den letzten Jahrzehnten extrem präsent waren. Also De Niro, Joe Pesci und Al Pacino oder so. Die sind jetzt auch ja schon alt, und ich glaube, viele von denen, also Joe Pesci war, glaube ich, schon eigentlich im Ruhestand sozusagen, aber der hat mit dem Film dann nochmal seine,
glaube ich, 80 Mal haben sie ihn gefragt,
ob seine Skills rausgeholt, Gott sei Dank, muss man sagen. Also ich verstehe auf jeden Fall, warum der auf deiner Liste ist, auf deiner 3.
Was ist bei dir auf der 3?
Auf der 3 ist bei mir Portrait of a Lady on Fire von Regie und Drehbuch von Celine Sciamma, Kamera von Claire Maton wahrscheinlich, weil es ein französischer Film ist. Den Hauptrollen, ich entschuldige mich, ich hatte Latein in der Schule, kein Französisch. Noémie Merlant, Adèle Hanel und Luana Bajrami und Valeria Golino. Valeria Golino kann ich sagen, weil es ist italienisch. genau. Herrlich. Und in Portrait of a Lady on Fire geht es um Marianne, das ist eine Künstlerin, und die wird damit beauftragt, heimlich ein Porträt von Eloise zu malen, weil ihr Verlobter das fordert, bevor die verheiratet werden. Und Eloise weigert sich aber, dass ein Porträt von ihr gemalt wird, weil sie nicht heiraten möchte. Deswegen muss Marianne tagsüber halt mit Eloise rumhängen, und die weiß nicht, dass Marianne eine Künstlerin ist oder beziehungsweise, dass sie gekommen ist, um sie zu malen. Und nachts über muss sie dann aus der Erinnerung ein Porträt von Eloise zeichnen. Und über die Zeit kommen sich die Frauen halt näher und lernen sich besser kennen. Und lernen sich besser kennen, wie sich das anhört. Jeder weiß, worauf dieser Film hinausläuft.
Mehr will ich gar nicht wissen.
Genau, sagen wir einfach, ich streiche den letzten Satz und sage, die Frauen lernen sich kennen und kommen sich näher. So ist das besser. Mhm. Genau, und ich finde diesen Film so toll, weil es ist ein sehr, sehr ruhiges und sehr rührendes Drama. Also wer jetzt irgendwie so krasse, schnelle Sachen erwartet oder schnelle Schnitte und sowas, der wird mit dem Film nicht glücklich, weil das einfach extrem langsam erzählt wird. Der Film gibt der Geschichte genug Raum zum Atmen. Und für diese ruhigen Momente, die halt nun mal bei so Liebe eine wichtige Rolle spielen, ist super viel Platz. Die Kamera und der Schnitt sind toll, also die Bilder, die es in diesem Film gibt, unglaublich. Und die Hauptdarstellerinnen haben mich komplett überzeugt und die haben eine unglaubliche Chemie. Und das Ende, beziehungsweise...
Chemie oder Chemie?
Chemie. Ich bleibe
weg. Ich muss auch wissen, hier Provokation rein.
Ja, ich bin gerade richtig in dieser rührenden Stimmung und du machst wieder kaputt.
Ja, ich weiß.
Also das Ende des Films, das finde ich auch noch so schön, weil es auch wieder so, das fällt wieder in die Kategorie bittersüß. So. Es ist nicht komplett traurig, es ist aber schon irgendwie, hat eine traurige Note. Und der Soundtrack, da gibt es einen Song in diesem Film, der wird so von den Dorffrauen gesungen. Ne? Ich schwöre dir, das ist mein Song 2019, der ist so geil.
Kann man den Film ein bisschen vergleichen mit Call Me By Your Name? Nee. So von der Art und der Zielweise?
Nee. Call Me By Name der ist zwar auch super ruhig, aber der ist auf eine andere Art und Weise ruhig irgendwie. Also die natürlich reiht sich Portrait of a Lady on Fire in diese Riege der LGBTQI+-Filme ein, aber der ist schon anders, weil das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch ein Historiendrama. Das kommt ja noch mit dazu, das hätte ich vorhin noch dazu sagen sollen. Genau, also und für diese, wenn man diesen Podcast hört, wird man es jetzt vielleicht schon mitbekommen haben. Ich bin ein Fan von diesen ruhigen Dramen über Liebe und so. Und da hat der Film halt komplett ins Schwarze getroffen und das Drehbuch ist einfach brillant. Und ich habe sehr, sehr wenig an diesem Film auszusetzen. Deswegen auf meinem Platz 3 Portrait of a Lady on Fire.
Sehr schön, dann mache ich weiter mit Platz 2 und damit auch meinem letzten Film. Und das ist wenig überraschend, Joker. Der muss bei mir auf jeden Fall vorne dabei sein. Den Film habe ich zweimal gesehen. Einmal auf 70 mm. Das fand ich sehr, sehr spannend, nice. Im O-Ton. Ja, es war irgendwie es war in so einem Programmkino, in einer sehr großen Leinwand. Ich check immer noch nicht ganz, was 70 mm bedeutet, ehrlich gesagt. Aber es macht das Bild ein bisschen breiter.
Ja.
Aber dadurch hast du auch irgendwie ein schärferes Bild. So würde ich es irgendwie beschreiben. Okay. Besser kann ich nicht. Aber die Erfahrung, die ich in dem Kino hatte, zählt natürlich ganz klar mit. Das Ding, der Saal war komplett ausverkauft. Also komplett, das war ein Riesensaal. Zu einer Vorstellung, die nächste Vorstellung danach auch. Und es war ein Film, den alle irgendwie, da haben alle das gleiche Gefühl zur gleichen Zeit. Am Anfang hat man noch so ein bisschen über ihn gedacht, beziehungsweise ich erkläre mal ganz kurz, um was es überhaupt geht, wenn ich es überhaupt erklären muss. Joker, da geht es um Arthur Fleck. Und es wird so ein bisschen die Origin-Story, also wie wurde der Joker zum Joker erzählt. Mhm. Aber anders, als man es vielleicht erwarten kann, weil irgendwie am Ende haben wir nicht diesen Joker aus The Dark Knight, der von Heath Ledger verkörpert wird, sondern wir haben einen ganz anderen Typen irgendwie. Und darum geht es eigentlich ganz grob. Und im Kino war es halt so, am Anfang haben alle so ein bisschen über ihn noch so gelacht, ein bisschen so, weil man konnte sich richtig einordnen, was er da für eine psychische Krankheit hat. Und am Ende ist irgendwie immer das Lachen im Hals stecken geblieben, bis es dann zum Klimax kommt. Szene im Talkstudio, da will ich nicht weiter drauf eingehen, aber am Ende haben alle Leute geklatscht und das war schon echt so, hatte ich das letzte Mal bei La La Land, glaube ich. Ich kann aber auch verstehen, ich weiß, bei dir war er nicht so hoch im Kurs. Nee. Ich kann es auch gut verstehen, weil er gewisse Entscheidungen trifft, mit denen man erstmal klarkommen muss, zum Beispiel mit Thomas Wayne oder in dem Fall auch Bruce Wayne. Viele kritisieren auch so ein bisschen die Handlung und ich glaube, was dem Film auch nicht gut getan hat bei vielen, war dieser Hype, der sich um den Film gemacht hat. Bei mir war es Gott sei Dank, ich habe den halt direkt am ersten Tag gesehen und mich hat er halt direkt gepackt. Und beim zweiten Mal gucken, habe ich dann die Probleme, die viele haben, auch erkannt. War mir dann auch egal. Und dann gab es wieder eine Szene und ich war wieder komplett drin.
Ja, also ist ein guter Film, auf jeden Fall. Mich haben die Sachen halt aber, die haben wir, glaube ich, auch in der Folge besprochen damals.
Ja.
Da haben mich ein paar Dinge einfach zu sehr gestört. Und deswegen hat das bei mir nicht reingeschafft.
Wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns den Film bewertet, hört euch gerne jetzt nachträglich noch unsere Joker-Folge
an. Hört euch an, viele Folgen alle Folgen an. Geht ganz zurück, geht an die Anfänge, ja, geht zu Horaz. Hört von da bis jetzt. Genau.
Ja, dann habt ihr was zu tun. Ja,
wenn
ihr
was zu tun. Irgendwie mal eine lange Autofahrt vor euch habt, dann sind wir eure Ansprechpartner.
Ja, aber bei Horaz haben wir noch ganz komisch unsere Sendungen geschnitten.
Oh ja, da hab ich danach richtig Ärger für bekommen von dem Publikum.
Von mir auch.
Ja. Ja, aber du hast auch nichts dagegen gesagt, ne?
So. Ja, du, ich war noch ein bisschen schüchterner. Ah ja, deswegen Joker bei mir auf Platz 3, bei dir wahrscheinlich nicht mal bei den Top 10, kann man sagen, oder?
Nee, tatsächlich würde er es bei mir nicht in die Top 10 reinschaffen. Also ich muss, wenn ich so ein bisschen Salz in die Wunde reinstreuen soll, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Detektiv Pikachu und Joker, würde ich Detektiv Pikachu nehmen.
Alter, fuck.
ich liebe Joaquin Phoenix in dem Film. Der war so gut in diesem Film, aber im Gesamten hätte ich eigentlich, also gerade von meiner jetzigen Stimmung, ich habe gerade irgendwie so Bock auf so Detektiv Pikachu-Zeug, würde ich, glaube ich, eher den nochmal gucken.
Das gibt's doch nicht. Ich meine, ich habe auch Detektiv Pikachu mal geguckt, der Film macht schon Spaß.
Aber du hast halt auch nicht diese ganze Pokémon-History dahinter, so, ne? Also du warst ja nicht so ein krasser Pokémon-Fan wie ich früher wahrscheinlich.
Es bringt ja eh nichts über so Filmgeschmäcker zu diskutieren.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Aber ja.
Ja, genau. Dein Platz 2 war das jetzt, ne?
Ja, dann kommt deiner.
Genau, mein Platz 2 ist, entscheide ich mich jetzt nochmal um oder? Nee, ich bleib dabei. Mein Platz 2 ist,
darf ich raten? Ach, verdammt nochmal.
Sorry.
Ich habe mich überlegt, ist es der eine Film, über den du gleich redest, oder wird es Booksmart sein?
Ja.
Ich hätte auch auf Booksmart getippt.
Ja, also mein Platz 2 ist Booksmart. Regie hat Olivia Wilde geführt, das erste Mal. Dann das Drehbuch ist von 4 sehr talentierten Frauen, die werde ich jetzt alle vorlesen, weil sie es verdient haben. Emily Hepburn, Sarah Haskins, Susanna Fogel und Katie Silverman. Und in den Hauptrollen sieht man unter anderem Caitlin Dever und Beanie Feldstein. Beanie Feldstein ist die kleine Schwester von Jonah Hill nebenbei. Skylar Gisondo und Billie Lord. Billie Lord ist die Tochter von Carrie Fisher nebenbei, also von Prinzessin Leia. Übrigens, komplett fehl hier in dieser Liste, Star Wars. Nur so nebenbei,
ja,
gesagt.
Will ich nicht drüber nachdenken.
Haben wir schon drüber gesprochen.
Wenn das sind so zwei Sachen.
Wenn ihr unsere Meinung zu Star Wars haben wollt, hört euch doch einfach noch bei dem Podcast zu Star Wars.
Darf ich noch mal ein oder kurz was sagen? Was
zu
mir
Star Wars?
Nee, zu Game of Thrones.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, ich habe keinen Bock mehr, Game of Thrones anzugucken, weil ich glaube, ich kann die ersten Staffeln nicht mehr so genießen, weil ich weiß, wie es endet. Es ist mir jetzt mal aufgefallen, dass mich das richtig traurig macht.
Ja.
Weil ich die Bücher gerade wieder lese.
Das ist schade, das stimmt. Aber ich habe das, glaube ich, entweder habe ich das mal privat gesagt zu dir oder halt im Podcast. Ich finde, Game of Thrones ist, also das Gefühl, was ich jetzt gegenüber Game of Thrones habe, ist wie das Gefühl, was ich mir vorstelle, wenn man eine lange Beziehung beendet. So. Mhm. Dass man, also ich bin jetzt an dem Punkt, ich erinnere mich an die schönen Zeiten zurück und finde diese schönen Zeiten auch immer noch schön, aber ich denke gar nicht mehr dran. So, es tut mir auch nicht mehr weh. So stelle ich mir das vor, dass wenn man eine lange Beziehung beendet.
Eigentlich sollten wir gar nicht mehr drüber reden. Ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt darauf gekommen bin. Ich war der wunderschönen Film Booksmart und ich mache es hier wieder kaputt.
Genau. So, ganz kurz zu der Story von Booksmart. Es geht um Amy und Molly. Das sind zwei, man könnte sie als Streberin bezeichnen, die gehen nie feiern und lernen die ganze Zeit und haben dementsprechend auch gute Noten. Und am letzten Tag der Highschool wird halt offenbart, dass ihre Mitschüler, die die ganze Zeit Party gemacht haben, es genau wie Amy und Molly auch auf die Top-Colleges in den USA geschafft haben. Und das versetzt die beiden, aber hauptsächlich, ich glaube, Molly war es, oder Amy, keine Ahnung, eine von beiden versetzt es gerade dann in so ein
oder
bisschen so eine Panik. Eine Panik. Und die beschließen dann in der letzten Nacht ihres Highschool-Lebens nochmal alle Party-Erfahrungen nachzuholen. Aber das ist leichter gesagt als getan. genau. Und warum ich diesen Film diesen Film so schön finde, ist seit langer Zeit mal wieder ein richtig, richtig guter Teenie-Film. Er ist super witzig, berührend und an vielen Stellen halt auch kann man sich einfach super gut in die Figuren, die Situation hineinversetzen. Und der klappert natürlich diese üblichen Themen ab, dieses, wo will ich hin, wer bin ich, wer möchte ich sein. Und was ich aber in dem Film auch noch extrem toll finde, was wir dieses Jahr oder letztes Jahr auch schon zu Genüge hatten, oder nicht zu Genüge, wir können gerne mehr davon haben, sind tolle Frauenfiguren einfach. Und dass dieser Film Frauenfreundschaften einfach als eine ganz normale Freundschaft darstellt und nicht irgendwie so als was weiß ich, die sind irgendwie in einem Wettstreit miteinander. Die sind einfach Freunde so und die chillen, genau wie Aha. Männer einfach Freunde sind und chillen so. Und das finde ich sehr schön, dass es so Frauenfreundschaft nicht wieder als Gimmick irgendwie ausgespielt wird. Und wie bei Portrait of a Lady on Fire haben die zwei Hauptdarstellerinnen hier bei Booksmart auch so eine gute Chemie. Ne? Die harmonieren Chemie. So gut miteinander. Chemie.
Du sagst doch auch nicht China.
Yannick, wir hatten diese Diskussion so oft, das ist regional bedingt.
Das habe ich noch nie gehört, dass wir das
hatten. Das ist regional bedingt. Ihr sagt das da im Süden so und wir sagen das im Westen so. Und es gibt irgendeine Ecke in Deutschland, die sagt das nochmal anders. Also akzeptiere bitte meinen alternativen Lebensweg.
Mach ich.
Und ich akzeptiere deinen. genau. Also die zwei Hauptdarstellerinnen haben eine tolle Verbindung miteinander. Es macht einfach mega Spaß, denen zuzugucken. Die Witze, die zünden alle. Und Billie Lord als Gigi ist mit einer der besten Charaktere, die ich je auf der Leinwand gesehen habe, weil die einfach so genial ist. Und in Star Wars
ist nicht die Cousine von irgendjemandem, von Jonah Hill?
Nein, Billie Lord ist die Tochter von Carrie Fisher und Beanie Feldstein ist die Schwester von Jonah Hill.
So ist es nämlich.
Und also in Star Wars spielt Billie Lord ja auch mit und da wird die meisten wahrscheinlich gar nicht auffallen, weil die gefühlt fünf Sätze sagt in der ganzen Sequel-Trilogie. Aber hier zeigt die wirklich, dass sie auch mega viel Talent hat. Für sie wurden ja auch extra noch neue Szenen geschrieben. Mhm. Und deswegen Booksmart, mein Platz 2.
Fehlt mir auch noch, werde ich aber, wenn er rauskommt, endlich mal, Gott sei Dank, mal anschauen.
Ja, hoffentlich.
Ja. So.
Und jetzt mein Platz 1 noch. Weil
da freue ich mich drauf.
Du hattest ja schon Marriage Story, das war dein Platz 1, um dir nochmal ins Gedächtnis zu rufen bei allen. Ja. Und mein Platz 1 ist Parasite von Bong Joon-ho. Mhm. Und auch geschrieben von Bong Joon-ho. Und Jin Woon Han, oh Gott, ich werde diese ganzen Namen so falsch sagen, aber ich möchte es wenigstens versuchen.
Es ist ein südkoreanischer Film, ich glaube, das ist ein
südkoreanischer Film. Genau. Es ist das Gleiche, wie wenn man am Ende vom Film noch sitzt, um die Credits zu gucken. Einfach um praktisch die Leute, die daran gearbeitet haben, denen einfach diese Ehre zu erweisen. Deswegen versuche ich, die Namen hier vorzulesen. Ich entschuldige mich, falls ich es falsch mache. Kamera von Kyung Pyo Hong und in den Hauptrollen Kang Ho Song. Den kennt man, glaube ich, aus den anderen Bong Joon-ho-Filmen schon. Sun Kyun Lee, Yeo Jong-jo, Woo Sik Choi, So Dam Park, Jong Eun Lee und Ye Jin Yang.
Ich will ja nur eine Folge machen,
die ganze Zeit koreanische Namen vorlesen.
Du kannst, das wäre richtig gut.
Vielleicht habe ich ja auch irgendeinen richtig gesagt. Also Bong Joon-ho habe ich, glaube ich, richtig
Bong gesagt. Bong Joon-ho, glaube ich. Ich glaube, das zweite Dings machst du mit ein bisschen ein U. Bong Joon-ho.
Okay. Okay. Kurz zur Story von Parasite.
Aber bitte ganz kurz, weil
das ich mach das komplett spoilerfrei.
Sehr gut.
Ki-woo ist der Sohn einer armen, aber sehr cleveren, vierköpfigen Familie, der Familie Kim, und übernimmt vertretungsweise für einen Kumpel den Job als Englischnachhilfelehrer bei der Tochter einer reichen südkoreanischen Familie. Und dabei belassen wir es einfach. Das ist im Grunde alles, was man wissen muss, um in diesen Film reinzugehen. Und warum dieser Film auf meinem Platz 1 ist, ich finde, dieser Film ist einfach so ein genial guter Mix aus Comedy, Drama, Thriller und Horror. Also am Anfang, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Momente, wo man einfach nur lacht, aber am Ende bleibt einem teilweise das Lachen richtig im Hals stecken. Ja. Und bleibt so lange im Gedächtnis, man denkt so lange über diesen Film nach. Jetzt wurde ja auch kürzlich bekannt gegeben, dass HBO mit Bong Joon-ho und Adam McKay war es, glaube ich.
Ja, genau. Also, ja.
Der Typ von Vice. Vice gemacht hat, zusammen eine Serie über oder Parasite als Serie machen. Ob das jetzt im amerikanischen oder südkoreanischen Kontext ist, weiß ich nicht genau. Die Schauspielleistungen sind durch die Bank weg überragend. Mhm. Ich habe da an niemandem was auszusetzen. Und ich finde halt diesen sozialkritischen Aspekt des Films so faszinierend und so spannend, wie da eingearbeitet wurde. Und dieses Haus, das sie ja, glaube ich, extra für den Film gebaut haben, finde ich genial. Also ohne viel darüber zu sagen, ich finde dieses Haus einfach super. Und es gibt so viele Szenen in diesem Film, die einen richtig so zum Nachdenken bringen. Es ist ähnlich wie bei welchem Film hatte ich das denn vorhin? Einem anderen Film in dieser Liste. Da hast du manchmal so Ass Momente.
Hattest du, glaube ich.
Es kann sein, dass das Ass war. Da guckst du den Film an und dann siehst du die Szene und sagst, ja, okay, alles klar, aber dann kommt die später nochmal auf und du denkst dir wieder so, oh shit, Alter, die ganzen hunderttausenden Deutungsebenen habe ich gar nicht bedacht.
Ja.
Und der hat mich richtig geplättet, dieser Film. Ich fand das, fand den wirklich, wirklich gut und war auch wieder so ein Argument zu sagen, okay, vielleicht begibt man sich doch mehr mal in südkoreanische Gefilde, was Filme angeht. Und ich fand das so geil, was hat Bong Joon-ho hat das, glaube ich, bei den Golden Globes gesagt. Der hat ja einen Golden Globe dafür bekommen.
Mhm.
Und der hat, glaube ich, gesagt, also paraphrasiert jetzt, dass die Welt des Films so viel größer wird, wenn man sich in den USA dazu bereit erklären würde, mal Untertitel zu lesen. Und er hat recht. Er hat halt einfach recht.
Und das freut mich an dem Film so sehr. Also wir haben dann über den Film schon mal geredet.
Ja,
bei mir ist er jetzt auf Platz 10.
Mhm.
Also ist immer noch ein sehr, sehr guter Film.
Sehr, sehr guter Film, klar.
Der mir sehr großen Spaß gemacht hat. Ich habe nur schon in meinen Augen bessere südkoreanische Filme gesehen, irgendwie, die mich nach... Also ich das ist das Coole an dem Film. Auch wenn jetzt zum Beispiel der mich jetzt nicht so berührt hat wie dich, beziehungsweise berühren ist, glaube ich, das falsche Begriff, aber so sehr gefesselt hat wie dich, ist es ein Film, der endlich mal das südkoreanische Kino oder generell die Filme mal ein bisschen ins Bewusstsein aller Leute bringt, weil das ist so gut, was das Zeug, was die da liefern. Der Bong Joon-ho, der hat auch übrigens Snowpiercer gemacht mit amerikanischen Schauspielern. Gibt's auf
Chris Netflix. Evans hat da, glaube ich, die Hauptrolle gespielt.
Der hat Okja gemacht, gibt's auch auf Netflix. So, dann gibt's, es gibt so gute südkoreanische Filme, da kann man über Oldboy reden, du kannst über die Taschendieben reden. Es gibt wirklich richtig, richtig gute Sachen. Und diese, keine Ahnung, das Phänomen in Amerika, dass man jeden scheiß Film jetzt irgendwie dann nicht synchronisiert oder mit Untertitel zeigt, sondern einfach neu macht mit amerikanischen Schauspielern, das geht mir so auf den Keks. Die haben Oldboy so dermaßen kaputt gemacht. Also Gott sei Dank mir nicht, weil ich das Original halt über alles liebe. Aber das ist lächerlich, wenn man dieses amerikanische Remake von Oldboy anguckt. Da kriegt man einfach nur einen Würgereiz. Deswegen, Leute, Parasite ist ein überragend guter Film.
Ja,
ich habe in letzter Zeit sehr viel über den Film nachgedacht. Mich hat er beim ersten Mal nicht so gecatcht. Meine Vermutung ist, dass ich zu sehr gehypt war und dass ich einen komischen Nebensitzer hatte, der die ganze Zeit komisch gelacht hat. Auch an Stellen, wo man einfach nicht lachen kann.
Ja.
Aber ich habe mir in letzter Zeit ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich diese Filmliste erstellt habe, habe mir dann nochmal ein paar Szenen angeguckt, vor allem diese Peach-Szene, die Orangen, Pfirsich-Szene, diese Montage. Und diese Montage ist... einfach, du kannst sie nicht besser machen. Du kannst diese Szene nicht besser gestalten. Das ist unfassbar. Das heißt, wenn ihr die Chance habt, den Film anzugucken, der kommt jetzt leider nicht mehr im Kino, der ist schon raus, aber falls du irgendwann mal auf DVD oder auf Blu-ray rauskommt oder auf irgendeinem Stream-Ding, gib dem Film eine Chance, auch wenn es ein südkoreanischer Film ist. Diese Filme machen einen Mordspaß und dafür alleine muss man Parasite echt dankbar sein.
Genau. Schönes Schlusswort.
Ja. Enos, war doch ein gutes Filmjahr. Ich will das fast gar nicht aufmachen, aber ich würde kurz dich fragen, ob du mir drei Filme nennen kannst, die du als Flop bezeichnen würdest, von denen du enttäuscht bist.
It, der zweite Teil von It.
Der ist bei mir aber tatsächlich jetzt im Laufe der Zeit auch, wird auch immer schlechter im Kopf. Immer schlechter.
Ja, der ist halt auch einfach kacke. Also, ja. It ist ein schwer zu verfilmendes Buch, das hast du ja auch schon zu Genüge gesagt.
Ja.
Dumbo war letztes Jahr noch, also vorletztes Jahr, glaube ich. Obwohl, nee, ich glaube, der war noch dieses Jahr. Also muss ich mal schnell nachgucken. Also, aber wenn ich jetzt, ich müsste es ein bisschen umdichten. Also schlechter Film, It, und Enttäuschung, König der Löwen.
Oh ja.
Aber einfach, weil für mich dieser Tausch aus, wir tauschen Emotionen mit für Realismus, hat für mich einfach nicht funktioniert. Das Gimmick war mir nicht gut genug. Und große Überraschung vielleicht auch so, dass Frozen 2 auch gut war oder dass Detektiv Pikachu mal ein guter Videospielfilm war. Das hat mich wirklich überrascht. Aber ja, das wären so also Enttäuschung bzw. Flops, It und König der Löwen.
Bei mir wären es Flop, ganz klar Das perfekte Geheimnis. Einfach ein scheiß Film. Habe ich auch schon mal erzählt drüber.
Ja.
Geht einfach auf den Keks, wenn ich drüber nachdenke.
Ja.
Dann ein bisschen Godzilla versus... Nee, nicht Godzilla, Godzilla 2, einfach King Godzilla of Monsters, 2, ja. Der irgendwie echt geil aussah, richtig, richtig epische Momente hatte, aber halt zu voll war von allem und schlussendlich einfach eine Reizüberflutung für mich. Also ich konnte mich nicht mal richtig auf den Film einlassen, weil ich einfach, mir tat irgendein Kopf weh irgendwie. König der Löwen auch, also wirklich, das fand ich fast eine Frechheit irgendwie so ein bisschen, dass der jetzt auch dafür, glaube ich, nominiert wurde als bester Animationsfilm. Glaube ich. Nee, bester Animationsfilm bei den Oscars.
Echt?
Ja, das bin mir 100%, also, bin mir 90%
sicher. Das gucke ich mal kurz nach. Sprich weiter, ich gucke mal kurz nach.
Ich überlege gerade, ob ich noch einen Film hatte.
Ich hatte sonst auch noch
die beiden, also die drei auf jeden Fall. Und ansonsten gehe ich gerade durch Letterboxd durch. Ja, klar, über Terminator kann man das diskutieren irgendwie. Ah, genau, hier. Boah, Man in Black International. Je mehr ich über diesen Film nachdenke, desto mehr regt er mich auf. Ich finde generell diese Idee, wir machen jetzt einfach alle Filme nochmal neu und packen dann noch eine Frau rein, ist sowas von unkreativ. Macht doch sowas wie Booksmart oder was wie Porträt einer jungen Frau in Flammen. Mhm. Eine neue Geschichte mit starken Frauen. Ist ja wohl das Bescheuerste wie Ocean 8 oder Ghostbusters. Wir machen aber genau das Gleiche nochmal, nur mit Frauen. Das ist doch wohl kein Fortschritt.
Ja.
Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht bei vielen Leuten unbeliebt. Aber
ich verstehe, was
ich will, du meinst. Ich will eine neue Geschichte erzählt bekommen. Sehr gerne mit starken Frauen. Da bin ich absolut bei dir. Mhm. Aber das wäre genau das Blöde, wenn ich sage, ich mache jetzt Lara Croft und nehme noch einen Mann dazu.
Ja, gut, dann hast du halt. Na, Nathan Drake ist zu lustig. Also James Bond. Irgendwie.
Ja, das ist James Bond. Genau, also die würde ich sagen, sind so ein bisschen flop-mäßig.
Ich habe nachgeguckt und er ist nicht als bester Animationsfilm nominiert.
Ja, ist falsch.
Wahrscheinlich VFX, kann ich mir gut vorstellen.
Naja, da ist es noch.
Ja, das war ja auch krass, da kann man auch nichts gegen sagen. Die Effekte waren schon cool. Aber mir ist noch ein schlechter Film eingefallen. Aber der ist so geil, dass ich den wahrscheinlich, ich werde mir vielleicht auf Blu-ray kaufen, einfach um den immer mal wieder anzugucken und mich daran zu erinnern, dass ich dankbar sein soll über gute Filme, nämlich Cats.
Stimmt, der kam Ende Januar raus. Unglaublich
kacke. Der war so scheiße. Ja,
du hast dem Herz gegeben.
Ja, auch, weil ich fand den so schlecht, dass der schon wieder irgendwie gut, das war ein richtig guter, schlechter Film. Ich saß da drin und als der Film vorbei war, habe ich wirklich gesagt, das war richtig scheiße. Aber ich fand den auch irgendwie wieder so cool, weil der so scheiße war.
Man muss halt schon sagen, dass das Musical halt schon so lala ist. Ich war ja in einem Musical drin, bin ja ein riesen Musical-Fan und hab dann den Trailer zu dem Film gesehen und dachte, was ist denn das? Das ist wirklich diese CGI-Katzen.
Ganz merkwürdig.
Dass da Ian McKellen spielt mit, dann spielt Jason Derulo mit.
Und Idris Elba, das sind halt auch so krasse Leute, Judi Dench und sowas. Du denkst ja immer nur so, Alter, was macht ihr denn da eigentlich? Müsst ihr irgendwie Miete zahlen oder so? Was ist los?
Ich weiß auch nicht.
Aber also, es war einfach so ein richtig, richtig guter, schlechter Film. Also ich saß wirklich, hab viel gelacht. Auch an Stellen, an denen ich nicht hätte lachen sollen.
Ich habe noch eine abschließende Frage. Und dann schließen wir das Kapitel, würde ich sagen. Ganz grob, drei Filme, auf die du dich 2020 freust. Ohne große Vorbereitung. Ich habe dich da vorher nicht
damit gemacht. Nee, ich habe mich nämlich tatsächlich auch nicht informiert, was nächstes Jahr so rauskommt. Also einen, auf den ich mich gefreut hätte, aber ich habe ihn jetzt schon gesehen, war Knives Out. Puh, was kommt? Kannst du deine vorgeben und dann kann ich ein bisschen überlegen, was noch kommt.
Also ich habe auch nur drei, ich habe mich auch noch nicht so richtig beschäftigt mit, aber einer ist auf jeden Fall 1917, den habe ich jetzt auch schon gesehen. Den würde ich einfach nur gerne hier nochmal sagen oder betonen, wie gut der ist, wenn man auf so ein bisschen Kameraarbeit steht, ein bisschen eben auf hinter die Kulissen und Behind-the-Scenes-Zeug abfährt, dann ist der mega geil, 1917. Dann freue ich mich auf Tenet, den neuen Nolan-Film, obwohl ich nichts von dem Film weiß, aber einfach mal wieder Nolan mit Robert Pattinson noch dabei, habe ich mega Bock drauf, kommt glaube ich irgendwann im Juli oder im August. Und gegen Ende des Jahres könnte ein Monster-Film rauskommen, nämlich Dune von
Denis Villeneuve. Den hätte ich jetzt auch noch gesagt, genau.
Was da an Cast-Menschen bestätigt worden sind,
und alle hypen den Film schon so. Ich glaube, der wird auch.
Ja, das ist geil. Auch ein bisschen gefährlich, hey. Das wird aber auch gefährlich, aber ich glaube, den Villeneuve enttäuscht gerade nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich würde Dune noch mit draufnehmen. Ich hoffe, ich schaffe es vorher noch, das Buch bzw. die Bücher vielleicht zu lesen.
Boah, das ist ein dickes Ding,
hey. Ich habe auch gefühlt, ich kaufe mir immer wieder neue Bücher und bin immer noch nicht fertig mit dem Buch, das ich Ostern angefangen hat. weil ich immer wieder Sachen dazwischen schiebe. Nee, aber ich glaube, ich würde tatsächlich Dune, Knives Out und ich bin gespannt auf den neuen Pixar-Film. Also nicht Disney.
Soul.
Soul, nicht dieser andere. Es gibt noch so einen anderen, der rauskommt. Soul, da freue ich mich auch sehr drauf, weil Pixar mich bisher noch nie enttäuscht hat, glaube ich.
Mit Jamie Foxx, glaube ich, ist der. Also
ja, ja, weil ich weiß nämlich noch gar nicht, in welche Richtung dieser Film geht. Irgendwie, es geht schon um Seele, aber es geht halt auch irgendwie um Soul, also um die Musikrichtung.
Genau, so. Ich glaube, er ist irgendwie so ein Musiker, der irgendwie was verliert. Und ich schätze mal, die Seele genau, zu genau. Musik.
Und ich kann auch gar nicht sagen, ob geht das so in so eine Inside-Out-Richtung oder ja. Was wird das so, da freue ich mich sehr drauf.
Das stimmt.
Genau.
Ja, da haben wir doch was zu freuen.
Ja, so, jetzt habt ihr auch wieder Podcast-Futter bekommen. Das euch über die nächsten Wochen trägt. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir hoffen, ihr seid natürlich auch dann dieses Jahr wieder dabei mit
Stimmt.
den ganzen vielen tollen Themen,
neue Staffel,
die wir noch nicht vorbereitet haben, die uns spontan einfallen.
Woche zu Woche.
Woche für Woche ein neues spontanes Thema. Nee, alle zwei Wochen, erwartet nicht so viel. Ja.
Was genau. Also eigentlich bleibt alles beim Gleichen. Wie gesagt, falls ihr irgendwas ändert, bekommt es hier natürlich mit.
Ja, wir geben euch Bescheid.
Ich schreibe mal gerne unter oder schreibt uns per DM oder unter unserem Post. Was lachst du so?
welchen, DM musste ich lachen.
Welchen Film ihr denn so gefeiert habt dieses Jahr? Welcher war euer Lieblingsfilm oder der beste? Könnt ihr gerne Top 3 schicken. War es auch Parasite? Der ist bei fast allen ganz oben. War es ein Joker?
Marriage Story?
Oder war es komplett was anderes, was wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten?
War es Cats? Auch okay.
Es ist auch okay. Trash-Filme gibt es auch mal genügend. Aber ich glaube, der Film nimmt sich halt ernst und das ist das Problem.
Ja, das stimmt.
Naja, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch, einen schönen Donnerstag, einen schönen Freitag.
Was auch immer.
Mit eurer Family, mit eurer Freundin, mit eurem Freund. Ich könnte elendlang auflisten, deswegen höre ich am liebsten auf und sage einfach nur Tschüss.